Ich habe letzten Gottesdienst, also vor 2 Wochen jetzt, habe ich darüber geredet, dass ich glaube, dass das Jahr 2022 ein Jahr der Begegnung ist. Ein Jahr der Begegnung in allererster Linie mit Gott, aber auch ein Jahr der Begegnung mit anderen Menschen. Und ich habe gesagt, dass ich das einfach liebe, einfach mal hinzuhören. Ich mache mir selber immer gute Vorsätze fürs Jahr. Und ich mag das aber einfach mal hinzuhören, ja Gott, was sind denn deine Vorsätze für mein Jahr? Was hast denn du vor? Und das waren so die 2 Dinge, die ich für mich gehört habe, aber auch einfach empfunden hatte. Das sind diese 2 Dinge, die auch Gott mit uns als Heimatkirche dieses Jahr machen möchte. Ganz neue, frische Begegnungen schaffen, wo wir ihn erleben dürfen, wo wir ihn sehen dürfen, wo wir ihn erkennen dürfen, wo wir ihn besser im Wort kennenlernen dürfen und so weiter und so fort. Das sind nicht nur Gefühle, das sind auch einfach Erkenntnisse, neue Offenbarungen, ja, all diese Dinge. Das möchte Gott dieses Jahr tun, dass wir ihn besser kennenlernen, ihn mehr erleben, ihm mehr begegnen, okay? Und dann auch dieses ganze Thema, dass ich echt glaube, dass Gott neue Beziehungen mit Menschen auch schaffen möchte in deinem Leben, ja, Beziehungen auch wiederherstellen möchte und auch da neue Begegnungen schaffen möchte, neue Leute in dein Leben bringen möchte. Und auf jeden Fall, das war dann auch einer der Gründe, haben wir uns als Gemeindeleitung unterhalten und das Simon hat es schon toll angekündigt, dass wir gesagt haben, dann wollen wir dem auch ein bisschen einen Ort immer mal wieder schaffen in unserer Gemeinde und deswegen wollen wir nächste Woche diesen Lobpreis-Gottesdienst machen, wo es ein bisschen mehr einfach um diese Anbetung gehen soll und auch um diese Begegnung gehen soll. Wir sind gespannt, was Gott tun wird in dem nächsten Gottesdienst und wie das Ganze aussehen wird. Auf jeden Fall habe ich dann für heute aufs Herz gelegt bekommen, darüber zu reden, dass eine Begegnung mit Gott alles verändert. Eine Begegnung mit Gott verändert, wie viel? Alles. Davon bin ich überzeugt, wenn wir das in der Bibel nachher angucken, sehen wir das, dass es ganz oft vorkam bei vereinzelten Menschen. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Eine Begegnung mit ihm verändert alles. Wenn wir ihn erkennen und als Erlöser ergreifen, dann verändert es unser Leben. Dann verändert es unser Leben radikal. Genau. Letzte Woche hat man darüber geredet, aus 1. Korinther 6, Vers 19 war so eine der wesentlichen Bibelstellen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, ein Ort der konstanten Begegnung mit ihm. Ja, ein Tempel ist ein Ort der Anbetung, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo Opfer dargebracht wurden, ein Ort, wo Gott verherrlicht wurde, ein Ort, wo die Menschen hingezogen sind nach Israel, die sich den ganzen Weg auf sich genommen haben, um in diesen Tempel zu kommen, um Gott dort zu begegnen. Ja, und das Coole im Neuen Testament ist, wir müssen nicht mehr irgendwo hinpilgern nach Mekka oder nach Jerusalem oder nach Rom in Vatikanstadt oder wo auch immer du gerne hinpilgern möchtest. Wir dürfen hier und jetzt eine Begegnung mit ihm haben. Wir sind eine Begegnung mit ihm, wir sind dieser Tempel, wo konstante Begegnung, wo konstanter Kontakt mit Gott hergestellt wird, wo Gebet stattfindet, wo Anbetung stattfindet. Unser Geist, heißt es im Römerbrief, unser Geist ruft danach, er schreit, er lechzt danach. Ja, unser Geist, davon bin ich überzeugt, betet konstant an. Es darf jetzt noch eine größere Wahrheit für uns werden, dass auch an für unser Leib anfängt und unsere Sinne und unsere Gedanken und alles, was wir sind, ihn anzubeten und im Einklang mit diesem Geist zu kommen, der bereits die ganze Zeit am Beten und am Anbeten ist. Der Heilige Geist in uns, oh, das ist so wunderschön, ich merke das direkt, da ist Gott da, da ist Gott da. Auf jeden Fall eine Begegnung mit Gott, davon bin ich felsenfest überzeugt, eine Begegnung mit Gott verändert alles. Eine Begegnung mit Gott verändert alles. Bei Noah hat es alles verändert. Gott hat zu ihm geredet, er soll eine Arche bauen, das war eine Begegnung. Da hat er den Allmächtigen erkannt und es hat alles verändert. Bei Abraham, es hat alles verändert, diese Begegnungen, die er mit Gott hatte, wo Gott zu ihm geredet hat. Das hat alles verändert. Bei Mose, der brennende Dornbusch. Mose ist abgehauen von zu Hause, war 40 Jahre weg bei diesem Jitro oder Reguel, 2 Namen gibt es in der Bibel. Er war 40 Jahre dort und hat diesem Mann gedient und war Hirte. Und dann hat er eine Begegnung in diesem Dornbusch gehabt, wo Gott zu ihm durch den Feuer, durch den brennenden Dornbusch geredet hat. Und es hat alles für Mose verändert. Mose hatte dann das Privileg, noch mehrere Begegnungen zu haben. Er durfte auf den Berg Horeb hoch, wo Gott von Angesicht zu ihm kam. Er durfte immer wieder in das Zelt der Begegnung, wo die Wolke auf das Zelt der Begegnung kam und Mose begegnet es. Und es heißt, und Mose begegnete ihm von Angesicht zu Angesicht, wie ein Freund seinem Freund begegnet. Mose hatte damals ein absolutes Privileg, das nicht viele erleben durften. Jetzt im Neuen Testament hat sich das alles verändert, weil wir reingewaschen wurden. Durch Jesus Christus, sein Tod am Kreuz, dürfen wir jetzt die ganze Zeit Begegnung haben. Wir sind dieser Tempel, der Ort, an dem Gott nahe ist und zu Hause ist und Wohnung genommen hat. Was? In meinem Leib hier gerade drin ist der Gott des Universums, der alles erschaffen hat, ist jetzt gerade hier. Das kriege ich nicht in meine Birne rein. Bei Mose hat es alles verändert. Bei Josua durfte als einziger vom Volk mit Mose immer in das Zelt der Begegnung mit rein. Und es heißt an einer Stelle, dass Josua, nachdem Mose das Zelt verlassen hatte, sogar noch länger im Zelt geblieben ist und mit Gott Gemeinschaft hatte. Die Bibelstellen, wo Mose auf den Berg geht und die 10 Gebote empfängt, ist übrigens auch ganz interessant, habe ich früher immer überlesen. Mose war nicht alleine dort mit Gott. Es heißt jedes Mal, dass Josua mit ihm auf den Berg gegangen ist. Josua hatte das Privileg, mit seinem Vater quasi, seinem geistlichen Vater Mose, immer mit in diese Orte zu gehen, wo Mose dem Herrn der Herren begegnet ist. Die 12 Jünger. Also es geht durch die ganze Bibel durch, versteht ihr? Es kommen immer wieder Punkte, ich überspringe jetzt einen Riesenteil, David und so weiter, die hatten alle, da gab es immer wieder prägende Momente, wo Begegnung stattgefunden hat. Und diese Begegnungen haben das Leben derer radikal verändert. Auf den Kopf geschmissen. Bei den 12 Jüngern, Jesus kommt auf Petrus zu und Jakobus am See Genezareth, nachdem sie fischen waren, und sagt, ihr sollt nicht mehr länger Fischer sein. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. Diese Begegnung mit Jesus in diesem Moment, die hätten nicht einfach alles hingeschmissen und ihre Familien alleine gelassen und wären direkt mit ihm mitgegangen, wenn da nicht eine Begegnung in dem Moment stattgefunden hätte und sie erkannt hatten, das ist der Messias. Der Sohn Gottes. Das ist der Erlöser, auf den wir seit Tausenden von Jahren warten und von dem wir immer wieder gehört haben. Immer wieder die 500 Jahre lang die Prophezeiungen von Jesaja immer wieder auswendig gelernt haben. Der Menschensohn wird kommen für die Erlösung der Welt. In dem Moment hatten die Jünger Begegnung. Alle 12, die wären nicht einem Mann einfach so nachgefolgt. Würdest du das tun heutzutage, wenn einer an deine Türe klingelt und sagt, komm jetzt mit mir. Folg mir nach. Ich möchte dich nicht mehr länger zu einem machen, der am Computer sitzt und arbeitet. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen, zu einem Evangelisten. Würden wir alles liegen lassen und hinschmeißen? Wahrscheinlich nicht. Außer wir haben eine radikale Begegnung mit Gott und erkennen ihn. Eine Begegnung mit Gott verändert alles. Eine Begegnung mit Gott wirft dein Leben auf den Kopf. Eine Begegnung mit Gott. Paulus, Mörder, ja, radikal die Christen verfolgt, strenggläubiger Pharisäer, Jude. Eine Begegnung mit Gott auf dem Weg, was war es, nach Damaskus? Auf dem Weg nach Damaskus erscheint dieser Engel oder Jesus selber, ja, kann man noch mal, könnt ihr gerne nochmal nachlesen in der Apostelgeschichte, und er erblindet für 3 Tage. Eine Begegnung hat alles verändert für ihn. Er wechselt danach, er verändert sein Leben danach radikal und wird zu einem der am meisten einflussreichsten Menschen im Neuen Testament, der die meisten Bücher geschrieben hat heute, der eine krasse Offenbarung darüber hatte, was Jesus Christus für ihn getan hat am Kreuz, über das vollbrachte Werk von Jesus. Eine Begegnung mit Gott stellt dein Leben auf den Kopf. In Reading in den USA, in meiner Bibelschule, haben sie immer gesagt, wir schulden der Welt, we owe the world an encounter with God. Wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Wir schulden der Welt eine Begegnung mit Gott. Ich glaube zum einen, wir schulden der Welt, dass wir Gott begegnen, ihn suchen. Und zum anderen, dass du zu einer Begegnung für die anderen da draußen wirst. Dass sie durch dich, so wie die Jünger, Jesus erkannt haben und eine Begegnung hatten. Dass du das Mittel bist, wodurch die Menschen da draußen eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott haben dürfen. Das Schulden der Welt, eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung mit Gott verändert alles. Lasst uns die wesentliche Bibelstelle für heute angucken. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26 bis Vers 40. Ich lese wieder aus der neuen Genfer Übersetzung. Da geht es um Philippus, einen der 12 Jünger. Und dann geht es um den Kämmerer, wird er genannt, ein Eunuch, der für die Königin von Saba ist es, glaube ich, in Äthiopien, der hat ihr gedient. Es war ein hochrangiger Mann, der in der Regierung gearbeitet hat. Und auf jeden Fall ist er nach Jerusalem gereist, weil er Jude war und hat den ganzen Weg von Äthiopien ist relativ weit unten, der ist den ganzen Nil hochgeschippert und dann durch die Wüste gegangen nach Jerusalem und war auf dem Weg dorthin, weil er zum Tempel wollte, um dort Begegnung mit Gott zu haben und ihn zu anbeten. Und ist in den Tempel gegangen nach Jerusalem und danach war er auf dem Rückweg nach Hause. Ja, war schon auf dem Rückweg und dann kommt folgende Szene. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Erstmal richtig krass, Leute. Philippus kriegt nicht irgendeinen Eindruck oder sonst was. Gott schickt einen Engel, der physisch auftaucht und zu Philippus redet und ihm folgenden Auftrag gibt. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Also gibt ihm einen ganz detaillierten Auftrag, der Engel. Philippus machte sich auf den Weg, also Philippus war dann gehorsam. Hoffentlich sind wir das, wenn uns ein Engel auftaucht. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelt sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragt er ihn. Also Philippus fragt jetzt diesen Kämmerer, verstehst du denn, was du da laut ausliest? Laut auslesen war übrigens damals ganz normal, dass man das gemacht hat, wenn man die Bibel gelesen hat. Die haben das einfach immer so laut ausgelesen und ausgesprochen. Ganz interessanter Nebeneffekt. Und dann geht's weiter. Wie kann ich es denn verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Nochmal kurz, das ist so krass. Gott sendet einen Engel, um zu Philippus zu reden, weil ihm so wichtig war, dass der Äthiopier Philippus noch begegnet und eine Auslegung dieser Bibelstelle bekommt, weil er die Begegnung im Tempel noch nicht empfangen hatte. Der war schon auf dem Rückweg und Gott schickt regelrecht einen Engel, der auftaucht und gibt Philippus eine detaillierte Beschreibung, wo er hin soll, wann und was er dort machen soll. Und jetzt sitzen sie gemeinsam auf dem Wagen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Interessant, Jesaja prophezeit ja wieder über wen? Über Jesus, über das Lamm, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Okay, das ist auch ziemlich krass. Was? Egal, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber auch spektakulär. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Philippus erklärte dem Mann auf dieser kurzen Fahrt auf dem Wagen das Evangelium von Jesus Christus, weil er Christus persönlich erlebt hatte, als er damals sein Jünger war und mit ihm gegangen ist. Und erklärte ihm diese Prophezeiung aus Jesaja. Und in dem Moment, und es ist offensichtlich, wenn wir dann weiterlesen, in dem Moment hatte der Kämmerer eine Begegnung mit Jesus Christus, die sein Leben komplett verändert hat. Weil was war sein Resultat, was war seine Sache? Und es ist spannend, es ist nicht Philippus, der dann sagt, komm, wir taufen dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du Jesus Christus empfängst. Sogar der Äthiopier selber sagt, boah, guck mal, da ist Wasser. Spricht was dagegen, dass ich jetzt direkt getauft werde. Ich will jetzt direkt mich für Jesus Christus entscheiden und ihm mein Leben geben und Ja zu ihm sagen. Und dafür ist die Taufe ein sichtbares Zeichen vor der unsichtbaren und vor der sichtbaren Welt, dass wir Jesus Christus gehören, dass wir mit ihm gestorben sind im Wasser, ja, reingewaschen wurden und wieder neu auferstehen in einer neuen Kreatur. Aber das ist so cool, das ist so spektakulär, diese eine Begegnung. Diese eine Begegnung mit Philippus, wo er ihm das Evangelium erklärt, verändert alles für den Äthiopier. Und es ist so krass, was Gott für einen Aufwand betreibt. Er sendet einen Engel, der zu Philippus redet. Philippus macht sich auf den ganzen Weg. Und dann danach, weil es so wichtig war, dass Philippus weitergehen konnte und wieder die Aufträge weiter ausführen konnte, nimmt Gott ihn, und das können wir uns gar nicht vorstellen in unserer westlichen, in unserem Kopf, nimmt Gott ihn und entrückt ihn. Philippus ist plötzlich, so heißt er, er ist plötzlich nicht mehr dort, ja, und er nimmt ihn und setzt ihn wieder woanders hin, dass er dort weitergehen kann. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Ganz krass ist, ich habe mich gestern mit Jürgen auch noch mal kurz drüber unterhalten und wir haben ein bisschen nachgeguckt und mal ein bisschen gesucht, ob man dazu was findet. Ganz krass ist, dass bibelwissenschaftlich oder generell die Historiker sagen, nachdem der Kämmerer zurückkam nach Äthiopien, war er ein ganz krasser Evangelist und einer der ersten Missionare. Und letzten Endes ist Erweckung in Äthiopien ausgebrochen. Der ist zurückgekommen an den Palast und hat davon erzählt, was ihm passiert ist in Israel. Und diese eine Begegnung hat nicht nur sein Leben verändert, sondern diese eine Begegnung hat das Evangelium nach Äthiopien gebracht. Diese Botschaft, dass der Messias auferstanden ist. Oh, das ist so krass. Das ist so krass. Eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Es gibt noch einen anderen Mann, da wollte ich gar nicht im Detail drauf eingehen. Wer von euch kennt Henoch in der Bibel? Der Henoch schon mal gehört? Ja, ein paar wenige. Ganz kurze Passage in Genesis Kapitel 5, auch ganz, ganz spektakulär. Ganz kurze Passage, da heißt: Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuschalach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also der war ziemlich alt damals noch, der war jetzt 300 Jahre alt. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Auch krass, das ist ähnlich wie jetzt hier das bei Philippus war. Henoch wurde einfach weggenommen, entrückt. Das heißt nicht, Henoch starb. Ja? Henoch wandelte mit Gott und das Resultat seines Wandelns mit Gott war, dass Gott irgendwann entschieden hat, und so stelle ich mir das vor: Hey Henoch, du bist eh die ganze Zeit im Austausch mit mir und du hast eh konstant Begegnung mit mir und lebst so eng mit mir in dieser konstanten Begegnung, nicht nur diesem einen Moment der Begegnung. Du bist konstant im Austausch mit mir in dieser Beziehung. Was macht's noch für einen Sinn, dass du überhaupt auf der Erde bist? Komm, wir nehmen dich einfach hoch in den Himmel. So stelle ich mir das vor an dieser Stelle. Du bist doch eh die ganze Zeit mit mir gemeinsam hier unterwegs. Ich habe eigentlich Lust, dass du einfach dann jetzt auch komplett vollends bei mir bist. Und hat ihn genommen. Eine Begegnung mit Gott verändert alles. Bei Henoch waren es konstante Begegnungen, davon bin ich überzeugt. Dieses Wandeln mit Gott heißt es hier. Er wandelte mit Gott, er ging in enger Gemeinschaft mit Gott, im engen Austausch, in dieser Beziehung. Da will ich hinkommen, am Ende meines Lebens. Im Geist zu wandeln, in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in dieser Beziehung mit dem Heiligen Geist. Ich möchte zu einem Ort der Begegnung werden, wo Menschen um mich herum dann ihm begegnen, wie Philippus. So ein Werkzeug, wie Gott Philippus da verwendet hat. Ja, einen Engel geschickt hat, ihn genommen hat, dann ist er da hingegangen, kurz wieder, boah, das ist so krass. Das ist so krass. Also, wem begegnen wir denn? Und da habe ich mir so ein bisschen noch Gedanken gemacht die Woche. Und die Annette hat mir Anfang der Woche ein richtig gutes neues Lied geschickt von Jonathan David Helzer, heißt er, und seiner Frau. Und da geht es um diese bedingungslose Liebe des Vaters, um diesen Vater, der es liebt, dir zu begegnen und der es liebt, bei dir zu sein, ganz nah zu sein, dem es egal ist, was du tust, ja, dem es egal ist, wer du bist letzten Endes, was dich ausmacht. Er liebt dich einfach und er möchte dir einfach begegnen. Und ich habe mir dieses Lied angehört, bestimmt 10, 15 Mal an dem einen Tag. Und ich habe so Gottes Gegenwart gespürt und so sein Wohlgefallen über mich, obwohl ich nicht alles richtig mache, ja, und meine Fehler habe und meine Makel habe und all die Dinge habe, wo ich auch noch an mir arbeite und mich verändern lasse vom Heiligen Geist. Ja, aber ich habe so gespürt, Yannick, es ist völlig egal. Es ist völlig egal, was du tust und was du leistest. Es ist mir völlig egal. Es ändert meine Liebe dir gegenüber überhaupt gar nicht. Ich liebe dich. Ich will nahe sein. Ich will dir begegnen. Ich will bei dir sein. Ich habe offene Arme, die dich annehmen. Du bist ein Liebesbrief des Vaters an diese Welt. Du bist ein Liebesbrief des Vaters an diese Welt. Perfekt gemacht, einzigartig, wunderschön. Wir sind es. In dem Lied heißt es, derjenige, und das hat mich so geflasht, derjenige, der mich am besten kennt, ist derjenige, der mich am meisten liebt. Es gibt nichts, was ich getan habe, das die Liebe des Vaters für mich verändert. Derjenige, der mich am besten kennt, derjenige, der dich kennt, der all deine Probleme kennt, der all deine Schwierigkeiten kennt, der auch die Momente kennt, wo du zornig bist, der die Momente kennt, wo du vielleicht unreine Gedanken hast, der die Momente kennt, wo du nicht ganz ehrlich bist, der die Momente kennt, der dich am besten kennt. Er kennt dich besser wie du selber, er kennt dich besser wie deine Frau, wie dein Mann, wie deine Familie, wie deine Freunde. Der, das ist so krass, der dich am besten kennt, was macht derjenige? Ist derjenige, der dich am meisten liebt. Er liebt all diese Dinge. Er liebt dich. Derjenige, der dich am besten kennt, ist derjenige, der dich am meisten liebt. Es gibt nichts, was du getan hast, das seine Liebe dir gegenüber verändert hat. Seine Liebe bleibt immer gleich, sie ist konstant, sie ist stetig, sie ist bedingungslos, sie hält immer an, sie ist immer gleich stark, immer. Er ist Liebe. Der dich am besten kennt, ist der dich am meisten liebt. Das ist... Und das... Ich glaube, diese Offenbarung, dass wir seine Kinder sind, nicht seine Sklaven, ja, dass wir die sind, die seine Liebhaber sind, die er liebt, nicht irgendwelche, die er nicht mag, ja, oder die er nicht schön findet oder die er kritisiert. Ich glaube, diese Offenbarung ist die Basis dafür, dass du Gott begegnen kannst. Diese Wahrheit anzunehmen, ja, diese Offenbarung, diese Wahrheit, diese Aussage von Gott, diese bedingungslose Liebe ist, glaube ich, für mich, und das merke ich immer mehr, das ist die absolute Basis. Das ist die absolute Basis, das anzuerkennen, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Und er ist ein Vater, der dich nicht schlägt oder bestraft. Ja, das wäre dann auch nochmal ein anderes Thema. Wer ist denn der Vater? Er ist ein guter Vater. So einen Vater, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Selbst wenn dein Vater auf dieser Welt gut war, er ist nochmal so viel besser. Weil er durch und durch gut ist, durch und durch barmherzig, durch und durch liebend. Er ist immer treu. Du bist kein Sklave, sondern du bist ein Kind. Das heißt, du musst nichts tun, um was zu empfangen. Sondern du bist es einfach und darfst empfangen. Und aus dem heraus dürfen wir dann tun, weil wir anfangen, oh Mann, ja, du liebst mich, Herr. Und das ist die Motivation, nicht die erste Motivation ist, ich tue es, um geliebt zu werden, sondern ich bin geliebt und aus der Liebe heraus habe ich Überzeugungen, was ich tue. Das ist ein gravierender Unterschied. Ja? Aus der Liebe heraus verändert es mein Handeln, weil ich ihn immer besser kennenlerne und ihn immer besser erkenne. Und das fängt dann an, mich zu verändern und dann merke ich, boah Gott, ich liebe dich so sehr, ich will gar nicht mehr so handeln. Du liebst mich so bedingungslos, du liebst mich so unveränderlich, du vergibst mir jeden Tag. Ich will gar nicht mehr schmollen mit denen, die mich verletzen, weil du es mit mir auch nicht tust, weil du so barmherzig bist, weil du so voller Gnade und Liebe für mich bist. Ich will das gar nicht tun. Wir tun diese Anbetung und diese Begegnung nicht, weil wir es tun müssen. Wir tun es aus Liebe, weil wir ihn erleben möchten. Liebe ist selbstlos und Liebe bringt dich dazu, außergewöhnliche Dinge zu tun. Das hast du bestimmt erlebt, wenn du mal verliebt warst in deinem Leben. Ja, da macht man abgefahrene Sachen. Da gibt man mehr Geld aus, wie wenn man nicht in jemanden verliebt ist für jemanden. Ja? Da geht man einen weiteren Weg. Ja? Da investiert man mehr Zeit. Da investiert man mehr Herz, wenn man verliebt ist. Da geht man über Brücken drüber, über Unwägbarkeiten einfach hinweg. Aber es fängt damit an, beim Vater fängt es damit an, diese Liebe für dich zu ergreifen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, nicht für irgendjemanden, sondern für mich. Was für ein Ausdruck, das ist der ultimative Ausdruck Gottes Liebe, dass er seinen einzigen Sohn gesendet hat, dass er seinen einzigen Sohn, dass er es zugelassen hat, dass er ausgepeitscht wurde, dass er es zugelassen hat, dass er gefoltert wurde, dass er es zugelassen hat, dass er einen abartigen, einen ekelhaften, einen schmerzvollen Tod gestorben ist. Er hat nicht eine Kugel in den Kopf gekriegt und ist direkt tot umgefallen. Sie haben ihm brutal Nägel in die Hände geschlagen und in die Füße. Aber der hat es nicht einfach so gemacht. Nicht, weil er dachte, ach, das wäre mal eine tolle Aktion. Was für ein Vater wäre er? Das macht doch kein Vater. Es war eine bewusste Entscheidung. Ich muss das tun, um dieser Welt zu zeigen, wie sehr ich sie liebe. Deswegen sende ich diesen Sohn und lasse ihn diesen brutalen Tod sterben. Damit die Welt erkennt, dass ich der Vater der Liebe, der Gott des Universums bin, der jeden einzelnen von ihnen liebt, anerkennt, wertschätzt und annimmt. Das ist die erste und ultimative Begegnung, die wir haben müssen. Und ich glaube, dass das der entscheidende Moment war, was der Kämmerer ergriffen hat in diesem Moment. Als ihm Philippus das Evangelium erklärt hat, hat der Kämmerer erkannt, oh Gott liebt mich. Gott hat diesen Mann geschickt, dass ich das ergreifen darf und erkennen darf. Wenn wir Menschen lieben können, die in ihrem Handeln selten perfekt sind, wenn du deine Frau und deinen Mann oder deine Kinder lieben kannst, die in ihrem Handeln selten perfekt sind, wie viel mehr können wir ihn lieben, der in allem perfekt ist? Ich will noch was Letztes vorlesen, das diese Woche am Freitag hat mir meine Mutter gestern gezeigt, am Freitag in der Esslinger Zeitung war, das ist so cool, da geht es um eine Frau aus Denkendorf, die heißt Barbara Scheurenbrand und die Schlagzeile heißt, inbrünstige Beterin mit Visionen. Und dann heißt Barbara Scheuerbrand war im 19. Jahrhundert als fromme Pietistin und gesuchte Ratgeberin weit über Denkendorf hinaus bekannt. Ich lese einmal ein paar Zeilen davon vor, weil ich das so krass finde, weil auch da lese ich einfach, eine Begegnung mit Gott hat alles verändert und viele Menschen beeinflusst. Und es war eine Begegnung, die hier in Deutschland in Denkendorf gleich um die Ecke stattgefunden hat. Ja, nicht irgendwo, nur in Afrika oder in Amerika, wo sie vielleicht emotionaler sind, nein, hier in Deutschland. Es war ein materiell armes Leben, das Katharina Barbara Scheuerbrand am 26. Februar 1801 hineingeboren wurde. Einer Zeit der Missernten, Hungersnöte und zunehmender Verarmung, die viele Württemberger zur Auswanderung bewog. Bereits als Kind soll sie eine inbrünstige Beterin gewesen sein. Immer wieder hatte sie im Laufe ihres Lebens Erscheinungen, vor allem von Jesus. Einmal jedoch von ihrer verstorbenen Nichte. Die Frau hatte immer wieder Begegnung mit Jesus. Erscheinungen mit Jesus. Das ist so krass. Und dann ist es ganz cool. Und sie hat dann trotzdem einen ganz normalen Job gelernt. Ja? Sie wurde Weißnäherin und wurde dann Nähbäbele genannt. Zunächst ging sie in die Haushalte, um dort die Näharbeiten zu erledigen, blieb aber später lieber zu Hause und brachte sich selbst das Nähen von Hauben bei. Zudem hat sie wohl ein wenig Land besessen, das sie selbst bebaute. Arbeit und Gebete gehörten für das Näbele untrennbar zusammen. Oft habe sie das Essen vergessen, wird ihr in ihrer Lebensgeschichte erzählt. Gewohnt hat sie offensichtlich im Elternhaus in der Furtstraße 16. So sehr sie sich weltliche Dinge versagte, umso verschwenderischer war sie in ihrer religiösen Praxis. Stundenlang soll sie gebetet haben, nicht nur für sich, sondern vor allem auch für andere. Häufig habe sie auf dem Dachboden so laut gebetet, dass man es auf der Straße hörte. Nicht selten wurden die Anliegen erhört, wird berichtet. Oft habe sie Gewitter, Frost oder Brände durch ihr Gebet von Denkendorf abgewendet, krankes Vieh geheilt und sogar Menschen bei einer schweren Operation oder Geburt beschützt. Auch Heilkräfte, Pflanzentinkturen stellte sie her, sogar von der wundersamen Vermehrung von Likör und anderen Lebensmitteln wird erzählt. Mit ihrem irdischen Besitz war sie freigebig. Von den Erträgen ihres Ackers habe sie die größten Kartoffeln verschenkt. All dies führte dazu, dass viele Menschen auch von außerhalb bei ihr Rat und Hilfe suchten. Liebevoll, aber streng soll sie mit ihren Mitmenschen gewesen sein. Jahrelang pflegte sie ihren Mann, der Demenz hatte, und so weiter und so fort. Immer wieder hatte sie im Laufe ihres Lebens Erscheinungen, vor allem von Jesus. Ich glaube, die Frau, die hat Jesus gesucht, ja, stundenlang gebetet. Der war Jesus ihre erste Priorität, nicht die materiellen Dinge. Und obwohl es eine schwere Zeit war von Hungersnöten, hat sie das Wenige, was sie hatte, noch dafür verwendet, die größten Kartoffeln wegzugeben. Die Frau hat es ausgelebt. So, glaube ich, auch war das bei dem Kämmerer, als er zurückgekommen ist. Er hat das Evangelium verkündet und hat es angefangen zu leben. Eine Begegnung mit Gott verändert alles. Sie muss alles verändern, weil es kostbar ist. Ich finde es so cool, eine deutsche Frau. Ich möchte zum Abschluss noch eine Sache mit euch machen. Vor einigen Jahren hat mir Gott gesagt, da gibt es so eine Aufnahme auf YouTube von einem Mann, der heißt Graham Cook. Die Aufnahme heißt I Love You, My Child. Und das Einzige, was der Mann macht, ist, er wiederholt über 15 Minuten, redet er einfach nur über die Vaterliebe und spricht es über ihm aus. Und Gott hat mir das damals gesagt, ich soll das rauf und runter hören. Und habe das dann mehrere Wochen, jeden Tag 5 bis 6 Mal, immer 20 Minuten, die 20 Minuten angehört, immer wieder gehört. Und da wird dann die ganze Zeit immer wieder gesagt, I love you, because I love you, because I love you, because I love you, because that's what I am like. Ich liebe dich, weil ich dich lieb, weil ich dich lieb, weil ich so bin, weil ich dich lieb, weil ich Liebe bin. Ja, ich liebe dich bedingungslos. Es gibt nichts, sagt er dann auch, es gibt nichts, was du tun kannst, das mich dazu führt, dich mehr zu lieben. Es gibt auch nichts, was du tun kannst, das mich dazu führt, dich weniger zu lieben. Ich liebe dich, weil ich dich lieb, weil ich dich lieb, weil ich dich lieb. Und wie gesagt, ich glaube, dass es mit dieser Begegnung anfängt. Ich habe euch hier einen Liebesbrief des Vaters ausgedruckt. Wenn ihr das möchtet, wir legen das da draußen aus und ihr dürft euch da gerne einen mitnehmen. Vielleicht als Ehepaare nehmt euch einen zusammen mit. Wer dann doch nochmal einen braucht, falls es nicht reicht, ich kann dann nächstes Mal auch nochmal welche mitbringen, dann sagt es mir. Aber was ich gern machen würde ist, dass ihr einfach... Ihr könnt aufstehen, wenn ihr wollt, ihr könnt auch sitzen bleiben, vielleicht ist es besser, ihr könnt gern sitzen bleiben und es euch gemütlich machen, dass ihr einfach eure Augen schließt Und ich möchte euch diesen Brief vorlesen. Und diese Wahrheiten, die da drinnen kommen, das sind alles Wahrheiten direkt aus dem Wort Gottes. Da stehen dann immer Bibelstellen auch dabei. Also das ist nicht irgendwas, was ich jetzt erfinde, sondern das ist wirklich die Wahrheit, wie Gott uns sieht, ja, und was er über uns ausspricht. Und Dominik, vielleicht kannst du ein bisschen Instrumentalmusik reinmachen, das wäre mega. Also macht einfach eure Augen zu und ihr könnt gerne eure Hände entweder so vor euch tun, wie wenn ihr das einfach empfangen wollt, euch so öffnen wollt. Ihr könnt es auch auf euer Herz legen, so wie es für euch bequem ist und gut ist, okay? Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du dich hinsetzt und wann du aufstehst. Dein ganzes Leben ist mir vertraut. Selbst die Haare auf deinem Kopf sind alle gezählt. Du bist als mein Ebenbild geschaffen. Durch mich allein lebst und handelst du. Ja, mir verdankst du alles, was du bist. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Ich habe dich bereits im Augenblick der Schöpfung erwählt. Du bist kein Zufallsprodukt. Alle Tage deines Lebens habe ich in meinem Buch geschrieben. Ich habe bestimmt, wie lange und wo du leben sollst. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Ich habe dich im Leib deiner Mutter gebildet. Von Geburt an bin ich dein Halt. Mein Bild wurde von Menschen verunstaltet, die mich nicht kennen. Ich bin kein ferner Gott, kein zorniger Gott. Ich bin die Liebe in Person. Ich will dich mit meiner Vaterliebe beschenken, einfach weil du mein Kind bist und ich dein Vater bin. Ich gebe dir mehr, als dein irdischer Vater je geben könnte. Denn ich bin der vollkommene Vater. Alles Gute, was du empfängst, kommt eigentlich von mir. Denn ich sorge für alle deine Bedürfnisse. Ich meine es gut mit dir und ich gebe dir Hoffnung und Zukunft. Weil ich dich schon immer geliebt habe. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wenn ich an dich denke, dann juble ich. Ich werde nie aufhören, dir Gutes zu tun. Du bist in besonderer Weise mein Eigentum. Ich will dir mein Land geben und alles, was darin ist. Ich will dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, wirst du mich finden. Freue dich über mich. Ich werde dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst. Denn ich bin es, der beides in dir bewirkt, den Willen und die Kraft zu tun, was mir gefällt. Ich kann viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Ich tröste und ich ermutige und ich gebe dir Kraft. Meine Barmherzigkeit ist grenzenlos. Wenn du mich rufst, höre ich dich und rette dich aus jeder Not. Wie ein Hirte für seine Schafe sorgt, so sorge ich für dich und leite dich. Eines Tages werde ich alle deine Tränen trocknen. Ich werde jeden Schmerz wegnehmen, den du auf dieser Erde erlitten hast. Ich bin dein Vater und ich liebe dich genauso wie meinen Sohn Jesus. Meine Liebe zu dir zeigt sich in Jesus. Er ist ganz und gar mein Ebenbild. Er ist gekommen, um zu zeigen, dass ich für dich bin und nicht gegen dich. Und um dir zu sagen, dass ich dir deine Sünden nicht länger anrechne. Jesus ist gestorben, damit du und ich versöhnt werden. Sein Tod ist der höchste Ausdruck meiner Liebe zu dir. Ich habe alles aufgegeben, was ich liebe, um deine Liebe zu gewinnen. Wenn du meinen Sohn Jesus annimmst, nimmst du mich an. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Komm nach Hause und ich werde das größte Freudenfest ausrichten, das du je gesehen hast. Ich bin immer dein Vater gewesen und werde immer dein Vater sein. Ich frage dich, willst du mein Kind sein? Ich erwarte dich. In Liebe, dein Vater. der allmächtige Gott. Jesus, und so danke ich dir. Danke, dass du nicht ein ferner Gott bist, sondern dass du ein liebender Vater bist, der bedingungslos annimmt. Danke, dass das Wahrheiten sind, die du für unser Leben hast und über uns aussprichst, Vater. Danke, dass du es liebst, uns zu begegnen. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, einzig und allein für mich, sodass ich ewiges Leben empfangen kann und deine Liebe für mich erleben darf. Vater, das setzen wir frei heute Morgen, und ich danke dir, dass in den nächsten 2 Wochen tiefe Offenbarung geschieht über deine Vaterschaft, über deine bedingungslose Liebe, Vater. Wir setzen das frei in jedes einzelne Herz hinein, Jesus. Danke, dass du der Tröster bist. Danke, dass du der bist, der auch Barrieren wegnimmt, Jesus, der Verbitterungen wegnimmt, Enttäuschungen wegnimmt, Jesus. Danke, dass du genau da barmherzig bist und ganz nah bist und auch mitfühlst, Jesus, in unserem Schmerz. Danke, Vater, wasch jetzt alles andere weg. Wasch jetzt alles andere weg und komm mit diesem Strom der Liebe. Ich liebe dich, mein Kind, weil ich dich liebe. Weil ich dich lieb. Weil ich dich lieb. Weil ich dich lieb. Und es gibt nichts, was du tun kannst, das meine Liebe dir gegenüber verändert. Ich liebe dich einfach nur, weil ich dich lieb. Vater. Danke, dass das eine Wahrheit ist. Danke, dass das auch kein Gefühl ist, Vater. Es geht nicht um Gefühle. Gefühle sind gut, Vater. Aber es geht nicht darum, Vater. Auch wenn wir dich nicht spüren, auch wenn wir dich nicht sehen, Vater, wir stellen uns auf diese Wahrheit, dass du unser Vater bist und uns annimmst. Segne ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit seiner Vaterschaft, mit seiner Annahme und mit dieser Liebe. Segne deinen Geist, deinen Körper, deine Seele, dass sie ihm begegnen kann. Danke, Vater, für die kommende Woche. Danke, Vater, für intime Zeiten mit dir. In Jesu Namen. Amen.